Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Herr Stefan Buchartz. Schönen guten Tag, Herr Buchartz.
Guten Tag.
Ja, ich möchte Herrn Buchartz ganz kurz vorstellen. Nach seinem Abitur hat er Industriekaufmann gemacht und anschließend hat er an der Europäischen Fachhochschule in Brühl seinen Bachelor gemacht und dann nach einer ja, etwas längeren Pause hat er dann an der Fernuniversität in Hagen studiert und dort seinen Master gemacht. Und da haben wir uns auch kennengelernt, hat Masterarbeit geschrieben, aus dem wir auch noch eine wissenschaftliche Publikation gemacht haben. Aber da kommen wir gleich noch drauf
Richtig.
zu sprechen. Ja, er war jahrelang in der Praxis tätig als Controller in einem mittelständischen Unternehmen und ist seit mehreren Jahren Büroleiter im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und auch darüber kann man natürlich noch sprechen. Und wie gesagt, abschließend sprechen wir noch kurz über seine Masterarbeit. Also schönes Programm heute.
Jawohl.
Ja, Herr Buchert, wir starten bei Ihrer akademischen Einstiegskarriere sozusagen, dem Bachelor an der Europäischen Fachhochschule Brühl. Also Brühl kennt man vielleicht, ist in der Nähe von Köln, glaube ich, südlich von Köln. Den Freizeitpark kennt man.
Die
Also
meisten, ja.
genau, die meisten kennen den, Familien auf jeden Fall, die in der Nähe wohnen. Aber die Europäische Fachhochschule, muss man vielleicht fairerweise sagen, kenne ich zumindest nicht. Und da können Sie vielleicht ein bisschen was drüber erzählen, wie Sie darauf gekommen sind und wie Sie das Studium dort empfunden haben.
Ja, sehr gerne. Also die Europäische Fachhochschule ist eine recht kleine private Fachhochschule, die aber einen für mich entscheidenden Vorteil hatte. Nämlich ein duales Studium. Das heißt, ich konnte dort eben auf der einen Seite meine Ausbildung zum Industriekaufmann machen und auf der anderen Seite eben dann den eher theoretischen Teil an der Fachhochschule absolvieren und eben dort den Bachelor erlangen. Dann das Ganze lief dann 2 bzw. 3 Jahre, also durch die Ausbildungsverkürzung konnte ich dann nach 2 Jahren bereits den Industriekaufmann ablegen an der IHK und nach 3 Jahren war dann eben auch das Bachelorstudium beendet.
War denn die Ausbildung so komplett integriert, dass man sagen kann, das war inhaltlich aufeinander aufgebaut oder war das so mehr oder weniger unabhängig davon?
Also weitestgehend war es integriert. Es gab natürlich auch Bestandteile, thematische Bestandteile, die doppelt vorgenommen wurden, doppelt durchgegangen werden mussten, weil sie einfach sowohl bei der Ausbildung als auch im Studium Pflichtteil sind. Aber es war eben auch organisatorisch ineinander, miteinander verzahnt, dass wir hatten immer 3 Monate Blockunterricht, 3 Monate im Unternehmen. Und der Blockunterricht, diese 3 Monate, sagen wir so, dass es für 3 Tage an der Fachhochschule waren und 2 Tage dann an einer ganz regulären Berufsschule.
Und was waren da so aus Ihrer Sicht die Vor- und Nachteile vielleicht des Studiums?
Also auch im Vergleich zur Fernuniversität ist es eben so, dass so eine Fachhochschule, insbesondere eine private Fachhochschule, dann eben sehr stark schulisch geprägt ist. Das heißt, wir hatten einen Klassenverband und in dem Klassenverband gab es dann Unterricht von 8 bis 18 Uhr, je nachdem, teilweise auch bis 20 Uhr. Das muss man einfach wissen. Es ist eben nicht so frei wie an einer Uni, egal ob es eine Fernuniversität ist. Der Vorteil ist dadurch natürlich, man muss sich um recht wenig kümmern. Also man wird eben auch so durchgeschleift, man hat immer Kommilitonen, mit denen man sich austauschen kann. Der Nachteil ist natürlich, dass dieses Studentenleben, was vielleicht andere mit ihrem Studium verbinden, dass das eben nicht stattfindet oder ein anders stattfindet.
Ja, dann waren Sie für die Praxis eher bestens vorbereitet durch das Bachelorstudium und dann haben Sie, wie gesagt, mehrere Jahre in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, wo Sie ja so ein bisschen so die Konrad-Troller-Rolle übernommen haben. Wer unsere Module kennt, der weiß, dass das ist der Controller im mittelständischen Unternehmen, der muss erstmal Controlling aufbauen in dem Unternehmen. Und in diese Rolle sind Sie auch reingekommen, ne?
Genau, in dem Unternehmen, wo ich auch meine Ausbildung absolviert habe, bin ich übernommen worden nach meiner Ausbildung, habe dann zunächst noch im Vertrieb gearbeitet, bevor ich dann unternehmensintern ins Controlling gewechselt bin, beziehungsweise das Controlling mit aufgebaut habe, denn vorher wurde es sehr stark aus der Buchhaltung herausgeführt und wir haben dann eben die verschiedenen Controlling-Instrumente, aber auch die verschiedenen Controlling-Verfahren dann eben aufgebaut im Unternehmen mit 3, 4 Leuten und Das war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit.
War das so eine bewusste Planung, dass man gesagt hat, beispielsweise jetzt schon mit so einem Vorlauf von, ich sag mal, 1, 2 Jahren, das müssen wir mal irgendwie machen? Oder ist es so mehr, ach, ad hoc so passiert, weil Sie gerade da waren und sich da auskannten?
Eine Mischung aus beidem,
Okay.
fairerweise. Denn meine Rolle war es natürlich sehr stark, weil ich das Unternehmen kannte. Durch die Ausbildung bin ich alle Abteilungen durchgelaufen, auch alle Werke. Es gab 3 Werke. Alle Werke bin ich durchgegangen und kannte dadurch das Unternehmen und die Prozesse und natürlich auch die einzelnen handelnden Personen. Und von daher sollte dann eben auch internes Wissen dann integriert werden in den Controlling-Aufbau. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass man dann natürlich eine gewisse Betriebsblindheit hat,
Ja.
sodass wir dann eben auch externe Controller eingestellt haben, die dann nochmal einen eigenen Blick auch drauf geworfen haben. Und das ist aber in der Tat alles in recht kurzer Zeit vonstatten gegangen.
Sie haben gerade erwähnt, externer Blick darauf werfen. Nun haben Sie ja vorher im Vertrieb gearbeitet, hatten Sie ja eben fallen gelassen, so nebenbei. Ist das von Vorteil gewesen? Also ich meine, ich kenne auch relativ viele Controller, die so gerade aus diesem Bereich Rechnungswesen dann kommen, also im Grunde genommen auch dann als Gemeinkosten tätig sind, wenn man so brutal sagen darf. Und so also die vielleicht Vertriebs- und Verkaufsseite da gar nicht so kennen. Ist das von Vorteil, wenn man so ein Controlling-System aufbaut, oder meinen Sie auch, das war jetzt mehr oder weniger irrelevant?
Ich glaube, es bietet Vor- und Nachteile. Also natürlich hat eine Tätigkeit, eine vorherige Tätigkeit in der Buchhaltung auch eine ganz große Relevanz, weil man dadurch natürlich buchhalterische Prozesse im Unternehmen viel besser darstellen kann und abbilden kann und später im Controlling. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich nicht, also ich habe zwar im Vertrieb gearbeitet vorher, aber ich habe eben alle Abteilungen, also auch die Produktion und die Logistik durchlaufen. Das
Ja.
heißt, ich kannte eben auch die Prozesse der Produkte. Das war natürlich dann eben auch ganz wichtig, dass man in einem Produktionsunternehmen auch weiß, wie wird ein Produkt hergestellt, und wie wird es dann am Ende auch verkauft.
Okay, also dann halten wir mal an dieser Stelle fest, man braucht dann doch mehrere Sachen, wenn man Controller werden möchte. Es schadet nichts, wenn man das Unternehmen kennt und die Prozesse kennt. Das ist schon mal gut. Aber an dieser Stelle wollen wir auch nochmal wirklich ein Ausrufezeichen für die Buchhaltung machen, ne? Also ich sage das
Absolut.
deshalb, weil das werden Sie vielleicht jetzt gar nicht mehr so wissen, weil es viele Universitäten gibt, die teilweise jetzt die Buchhaltung abschaffen im Studium, das nicht mehr als nötig halten oder vielleicht nur so ein bisschen in Bilanzen einbauen, so mit 1, 2 Vorlesungen oder sowas. Na, ich sehe das auch ein bisschen kritisch, muss ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch die Ausbildung zu schätzen. Auch das ist ja ein Bereich, der gesellschaftlich leider nicht mehr so geschätzt wird, dass viele Akademiker ausgebildet werden, was ja auch gut und richtig ist. Aber wir dürfen gleichzeitig auch die Praxisseite in der Ausbildung nicht vergessen. Also wir haben in der Berufsschule haben wir T-Konten gezeichnet, was ja bis heutzutage noch mit den digitalen Mitteln
Kann
notwendig
man
ist. Aber
auch mit digitalen Mitteln T-Konto machen, ja.
also wir haben es noch gezeichnet und haben dann wirklich auch gebucht, auch in Klassenarbeiten, ne, Berufsschularbeiten dann entsprechend, in der Abschlussprüfung. Also auch da ist es eben ganz wichtig, und das muss man sich auch ungefähr gewichtigen im Controlling. Die Zahlen liefert eben die Buchhaltung. Ne, die Zahlen kommen aus der Buchhaltung entsprechend. Wenn da ne, der altbekannte Satz, ist das nicht jugendfrei, aber ne, shit in, shit out. Also wenn es da nicht passt, dann kriegt man im Controlling eben auch die falschen Zahlen liefern.
Ja, es gibt genauso. Aber das, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Mein Sohn hat auch auf dem Berufskolleg gerade sein Abitur gemacht, gerade frisch fertig geworden. Und
Glückwunsch.
wir haben fast nur, also fast ausschließlich digital gearbeitet mit dem Tablet, fand ich ganz, ganz große Klasse. Und wenn Sie den sehen mit so einem Tablet-Stifter und das T-Konto malen, das gibt es nach wie vor und das klappt auch und der ist so irre schnell damit, das ist echt unglaublich. Also da erwerben die auch noch eine digitale Kompetenz sozusagen nebenbei. Ne? Ja, sehr schön. Okay, dann sind Sie oder haben sich dann irgendwann mal entschlossen, dann noch den Master zu machen. Warum?
Ich halte den Master, wenn man den Bachelor hat, für eine Möglichkeit, einfach eine weitere Eintrittskarte in die Berufswelt zu erlangen. Also ich spreche immer davon, man hat einen langen Flur und im Flur sind ganz viele Türen, und diese Türen stellen eben den Zugang zu Jobs und Unternehmen dar. Und manche lassen sich eben mit einem Bachelor öffnen, mit dem Bachelor-Schlüssel, und manche lassen sich eben nur mit dem Master-Schlüssel öffnen. Und es ist einfach eine Auswahl. Eine Eintrittskarte mehr, die man tätigen kann. Und deswegen war für mich das relativ klar, dass ich irgendwann nochmal den Master machen möchte, dass am Ende dann doch ein paar Jahre zwischen Bachelor und Master vergangen sind. Hatte verschiedene Gründe. Natürlich auch den Grund, dass ich erstmal übernommen wurde. Und dann ist man auch natürlich erstmal froh, wenn man dann nach seinem Ausbildungsgehalt ein richtiges Gehalt verdient.
Ja.
Das muss man ja auch fairerweise sagen. Aber das war dann so der Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach noch eine Qualifikation mehr haben.
Ja. Ja gut, aber es ist ja, schadet ja auch nichts, wenn man zwischendurch mal vernünftig arbeitet, sage ich jetzt mal. Das hat auch sicherlich auch große Vorteile, ne? Wie sind Sie auf den Master jetzt gerade an der Fernuniversität gekommen? Es gibt ja, also ich weiß nicht, wie viele Masterstudiengänge das gibt in Deutschland, die irgendwie wirtschaftlich geprägt sind, aber ich glaube sehr viele. Und wie haben Sie sich für die Fernuniversität entschieden?
Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war es natürlich so, dass ich schon auch weiterhin arbeiten wollte und den Master nicht in Vollzeit machen wollte. Da fallen dann schon mal Präsenzuniversitäten oder Präsenzfachhochschulen raus. Dann war es so, dass wir auch in der damaligen Phase schon über eine Familiengründung nachgedacht haben. Das heißt, es sollte etwas sein, wo ich relativ flexibel im besten Fall von zu Hause aus lernen kann und nicht einfach noch ein Abendstudium habe oder einen Samstag, den ich komplett weg bin. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Und ein Grund war dann natürlich auch bei der Fernuniversität, dass man so ein bisschen Trial and Error machen kann. Also ohne, dass man sich großartig verpflichtet, ohne dass man einen großartigen Vertrag unterschreibt. Die Einstiegsbarrieren sind relativ niedrig bei der Fernuniversität, auch die finanziellen Einstiegsbarrieren. Und von daher habe ich es dann ausprobiert. Erste Semester geschafft, zweite Semester geschafft, und dann war es irgendwann kein Selbstläufer. Aber ne, man hatte dann die Motivation, dass man gedacht hat, so, jetzt habe ich schon zwei Semester geschafft, oder zwei Module und drei Module, und dann will ich auch weiter.
Also die Fernuniversität ist eine staatliche Universität, das wissen viele machen gar nicht, denken auch, das ist irgendwie private und das ist immer relativ günstig dann, wie Sie gerade sagen. Ja, wir haben dann die ganzen ganz normalen ja, Studiengebühren ist ja null, aber diese AStA-Gebühren, was alles so anfällt, und dann gibt es bei der Fernuniversität wirklich noch ja, spezielle Gebühren, die nur wir erheben als staatliche Universität, die sind aber verschwindend gering. Also das kann man nicht vergleichen mit
Absolut, ja.
privaten Fachhochschule. Ja, okay. Gut, nach oder vielleicht noch zum Abschluss irgendwie, wir haben ja schon so ein paar Vorteile der Fernuniversität genannt, diese Flexibilität. Gibt es auch noch so ein paar Punkte, wo wir sagen, da kann die Fernuniversität sich verbessern aus Ihrer Sicht?
Also mir würde da ad hoc so ein bisschen die Mentoriate einfallen. Das war für mich, weil ich eben auch ein paar Jahre zwischen Bachelor und Master hatte, was für mich unglaublich schwierig war, reinzukommen in dieses Lernen. Also das Lernen muss ich auch erst wieder lernen. Das ist ja was anderes als im Unternehmen, wo man eben mehr oder weniger alles direkt anwendet. Was eben, also das ist an der Fernuni natürlich so, an jeder Uni, dass man am Semesteranfang etwas lernt und lernt und lernt, und am Ende muss man dann in der Prüfung in einer Drucksituation etwas anwenden. Und da haben mir Mentoriate unglaublich weitergeholfen, die damals angeboten wurden. Vor Corona eben auch noch in Präsenz. Also auch da bin ich dann ein paar Mal zur Fernuni selber hingefahren, nach Bonn gefahren, nach Neuss gefahren. Das sind so die Städte, die halt hier in der Ecke sind. Auch das könnte man mit Sicherheit für die Wahlpflichtmodule, sofern es jetzt noch nicht angeboten wird oder nicht mehr angeboten wird, noch stärker forcieren, denn die haben mir unglaublich weitergeholfen. Diese freiwilligen Mentoriate, wo man einfach dann sich zuschalten konnte, beziehungsweise in Präsenz teilnehmen konnte, die haben mir unglaublich weitergeholfen.
Ja, also Mentoriate sind so eine Art, für alle, die das nicht so kennen, das sind so eine Art Übungen, kann man so quasi sagen, die teilweise auch zur Klausurvorbereitung dann dienen, aber nicht nur auch den Stoff wiederholen, ne? Das ist wirklich ein Merkmal, ein Erfolgsmerkmal, dass viele Studierende, die den Bachelor oder Master gemacht haben, bei uns diese Mentoriate gemacht haben. Interessanterweise zeigt sich das immer nicht so in den statistischen Zahlen wieder. Dort sind viele dann Studienzentren dann unterausgelastet, sodass also teilweise jetzt auch Corona-bedingt, muss man fairerweise auch sagen, die Mentoriate zumindest in Präsenz fast abgeschafft haben. Also in den Pflichtfächern gibt es sie noch, aber in den Wahlpflichtfächern nicht mehr. Also wir machen es vom Lehrstuhl jetzt online. Machen wir auch selber, nicht mehr spezielle Mentoren und ziehen das so übers Semester, ist freiwillig, aber man kann auch Bonuspunkte erwerben, dann für die kommende Klausur. Das hat ein bisschen
Ja, also
Effekte.
Ja, also ich kann Ihnen nur empfehlen. Also wenn jetzt jemand zuhört, ich kann die Lektoriate generell von der Fernuniversität nur empfehlen. Sie helfen unglaublich weiter.
Okay, also wir bauen das weiter aus, Herr Buchholz, ich nehme das auch mit, das
Sehr gut.
von Studierendenseite, das kommt ja bei den Evaluationen, sind ja das letztes Semester mit angefangen, die sind auch schon sehr positiv gewesen, dass wir das jetzt so ausbauen auf alle Controlling-Wahlpflichtmodule. Ne? Ja, prima. Wollen wir doch kurz zumindest erwähnen, weil ich glaube, das interessiert viele, mich übrigens auch. Was macht ein Büroleiter im Landtag? Was ist das für eine Tätigkeit?
Letztendlich ist es eine Tätigkeit, um die Abgeordneten arbeitsfähig zu halten und ihnen den Rücken frei zu schaufeln. Das heißt, wir kümmern uns um alles im Team, auch nicht alleine, um die Arbeiten, die eben rund um die Abgeordnetentätigkeit anfällt. Das reicht eben von Terminkoordination und Vorbereitung bis hin zu inhaltlicher Recherche und dann eben auch die Reden schreiben. Jeder Büroleiter, jeder Abgeordnete hat natürlich im Team eine andere Prioritätensetzung, eine andere Arbeitsteilung. Aber das ist so ganz grob das, was eben dann anfällt. Und natürlich heutzutage auch ein ganz großer Bereich ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die möchte ich jetzt nicht vergessen, weil natürlich auch immer wichtiger wird, die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Medien, mit Unternehmen, mit Vereinen. Ist auch ein ganz großer Bereich.
Also ich muss mir das so vorstellen, wenn beispielsweise eine Universität ein Jubiläum hat die Fernuniversität übrigens demnächst. Ich glaube, da kommt auch unser Ministerpräsident, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Dann sagt er praktisch zu Ihnen, Mensch, ich muss da jetzt bei dieser komischen Universität da auflaufen, da schreiben wir mal eine Rede oder sowas. Und dann sitzen Sie da und müssen dann recherchieren, was haben die eigentlich so gemacht in letzter Zeit. Kann man das so sagen?
So ist es. Nicht unbedingt für den Ministerpräsidenten,
Okay.
aber für meine Abgeordnete ist das eben so, dass man dann eben bei solchen Reden, bei solchen Jubiläen dann eben eingeladen ist und dann, wenn dann eben eine Rede gehalten werden soll, dann, oder eine Jubilarehrung stattfindet, dann ist es eben unsere Aufgabe zu recherchieren, was hat derjenige gemacht, was hat das Unternehmen, was hat der Verein gemacht, was hat die Hochschule gemacht, was sind ihre Stärken und dann wird man eben dazu eine Rede schreiben.
Also was mir da immer so ein bisschen auffällt bei diesen Reden ist, es gibt, was Sie gerade so erwähnt haben, in dem Nebensatz, es gibt ja auch nie Schwächen. Ne? Also es ist immer, man sitzt ja immer da hinten im Publikum. Ne? Also wenn man da irgendwo sitzt, dann kennt man ja meistens das Unternehmen, sonst sitzt man da nicht. Und dann hört man den Politiker da reden und denkt immer, Mensch, was ist das für eine tolle Hochschule? Ist das wirklich meine? Also kann ja auch eine Organisation oder ein Verein sein, aber das ist dann so ausgeschlossen, dass man da so Schwächen sagt man nicht, ne, bei einer Feierlichkeit. Ne?
Ja, es hat vor allen Dingen natürlich zwei Gründe. Zum einen ist natürlich eine Feierlichkeit dafür da, Stärken zu feiern und
Ja.
nicht Schwächen zu feiern.
Ja.
Und zum anderen ist natürlich auch mangels Information. Also den Blick, den Sie als Professor auf die Fernuni haben und auf die Prozesse in der Fernuni haben, ist nicht unbedingt das, was öffentlich kommuniziert wird. Und letztendlich ist ja das etwas, woran wir unsere Zahlen festmachen oder auch bei Vereinen, ne, wenn Vereine Jubiläen feiern. Dann recherchieren wir natürlich zu dem Verein und der schreibt selten auf seiner Homepage und in Pressemitteilungen, was er alles Schlechtes macht, sondern der schreibt natürlich auch, was er Gutes getan hat in den letzten Jahren.
Ja, okay. Gut, Herr Buchers, dann vielen Dank für den Einblick. Ja, zum Schluss wollen wir noch über Ihre Masterarbeit sprechen. Ich hätte ja schon gedacht, die haben wir gerade frisch publiziert. Wen es interessiert, in der SGIAMOS, das ist eine Sportmanagement-Zeitschrift, die man auch online runterladen kann und sogar kostenlos. Ja, Sie haben sich beschäftigt mit einem ja doch schon seit Jahren eigentlich wichtigen Thema, nämlich das ist die Wettbewerbsfähigkeit oder Wettbewerbsausgeglichenheit in professionellen Ligen, hier insbesondere im Fußballbereich, wo wir eigentlich feststellen, es werden immer nur die gleichen Mannschaften Meister in den letzten Jahren, sag ich jetzt mal. Und der Punkteabstand zwischen den ersten und den letzten, der wird immer von Mal zu Mal größer. Sie haben es speziell an der Fußball-Bundesliga gemacht und die verglichen mit der US-amerikanischen National Football League, der NFL. Und ja, was ist denn jetzt beispielsweise das zentrale Ergebnis rausgekommen? Also welche Liga ist ausgeglichener? Kann man das so sagen?
Ja, also es lässt sich natürlich schon anhand von Zahlen objektivieren und das war eben auch für mich ganz wichtig und das ist ja im wissenschaftlichen Bereich eben auch ganz wichtig, dass man eben keine subjektive Darstellung, das häufig in Medien oder von Fans dann eben rauskommt, hat, sondern man hat eben Zahlen und kann eben dann in dem Fall die Bundesliga mit der NFL, man könnte natürlich auch in Zukunft die Bundesliga mit anderen europäischen Top-Ligen vergleichen. Und grundsätzlich ist es eben so, dass die Bundesliga unausgeglichener ist als die NFL und das schon auch ja, mit einer steigenden Tendenz. Also gleichzeitig ist es aber auch wichtig, und das ist natürlich auch wichtig, wenn man so eine Masterarbeit angeht, dass man in den Grundlagen schon sich Gedanken macht, was will man überhaupt darstellen. Das, was Sie gerade sagten, Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsausgeglichenheit, Wettbewerbsintensität, sind natürlich Schlagworte, mit denen man auch sehr inflationär um sich wirft in den Medien, ne, und Vereinen. Und gleichzeitig muss man da eben dann differenzieren. Denn es gibt natürlich schon einen Zielkonflikt, auch für uns Fans. Ne? Ich habe natürlich auch eine gewisse Fanseite, die ich dann, die bei mir dann immer zum Vorschein kommt, neben der wissenschaftlichen Seite. Und diese nationale Wettbewerbsausgeglichenheit gegenüber der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich schon ein Bereich, wo man ganz klar sagen muss, als Fan schlagen da zwei Herzen, oder zumindest bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust.
Also, jetzt haben Sie kurz schon erwähnt, Sie haben es ja mit einer Reihe von Kennzahlen gemacht. Wen das interessiert, wie gesagt, kann man in den Artikel reingucken. Und so im Gesamtergebnis ist die NFL ja ausgeglichener, was den Wettbewerb angeht, als die Fußball-Bundesliga. Und jetzt ist ja, kann man ja überlegen, was tut man jetzt, um eventuell, und das möchte man ja, das hört man ja auch bei vielen, vielleicht nicht als Fan des FC Bayern, aber beim Rest vielleicht. Was kann man denn tun, um den Wettbewerb zu steigern? Und wenn man jetzt mal zur NFL rüberblickt, die hat ja ein ganz anderes System, Ligasystem als hier in der Fußball-Bundesliga. Also Stichwort Super League bilden und da irgendwie was rübernehmen. Würden Sie sagen, das ist ein guter Ansatz, wenn man im Grunde genommen, ich sag mal, die NFL, so wie sie aufgebaut ist und deutlich zentraler, dass man die dann kopiert und nach Deutschland zieht oder nach Europa? Könnte das funktionieren?
Jein. Das hat natürlich auch etwas mit der europarechtlichen Situation zu tun. Jetzt will ich gar nicht so sehr auf die juristische Schiene gehen, weil das ist auch nicht mein Themenbereich. Aber es ist natürlich so, dass es verschiedene Sachen gibt, wie zum Beispiel den US-amerikanischen Draft, der ja in allen Top-Ligen stattfindet, also nicht nur in der NFL, sondern auch in der NBA, in der NHL. Und dieser Draft ist eben nicht eins zu eins zu kopieren. Also zur Erklärung, der Draft verteilt halt die neuen Spieler nach einer umgekehrten Methode auf die einzelnen Vereine. Also sprich, der schlechteste Verein der vorangegangenen Saison darf für die nächste Saison den wahrscheinlich seiner Meinung nach besten oder passendsten Spieler auswählen. Und so ein System ist mit dem Europarecht zumindest aktuell nicht vereinbar. Gleichzeitig ist es eben so, dass verschiedene andere Komponenten durchaus vereinbar sind. Also eine Super League zu bilden, die als die außerhalb des aktuellen Ligensystems fungiert, ist eine Möglichkeit, um in Europa mehr Wettbewerbsausgeglichenheit zu erzielen. Gleichzeitig wäre es natürlich auch so, dass eine deutsche Super League, um es mal ein sehr emotionales Fass aufzumachen, eine deutsche Super League würde das natürlich genau so für Deutschland darstellen. Dann hätte man aber natürlich dieses breite System, diese Ligapyramide, wie wir sie aktuell kennen, von der ersten Liga runtergebrochen bis zu den Kreisligen, würde man natürlich konterkarieren. Und das ist natürlich eine sehr emotionale Debatte. Aber zum Beispiel steht in der Bilanz der oder im Geschäftsbericht von Borussia Dortmund, die ja jetzt noch nicht mal Serienmeister sind, steht drin, dass das Ziel ist, die Etablierung in der europäischen Spitzengruppe. Das steht so drin. Und das bedeutet natürlich, um in der europäischen Spitzengruppe zu sein, muss ich mich jedes Jahr für Europa, im besten Fall eben für die Champions League, qualifizieren. Das heißt, Borussia Dortmund geht automatisch schon davon aus, dass sie unter die mindestens Top 5, in diesem Jahr haben sich ja fünf Vereine qualifiziert, wenn nicht sogar unter die Top 4 Vereine in Deutschland kommen. Letztendlich bedeutet das, dass für Borussia Dortmund die Bundesliga nur eine Durchlaufstation ist. Und für die Bayern eben genauso. Für Leverkusen und Leipzig stellt sich das wahrscheinlich genauso dar. Und das ist natürlich eine Situation, die für uns Fans anderer Vereine unbefriedigend ist, ne? Wenn man eben weiß, dass die ersten vier, fünf Positionen von den immer gleichen, nahezu immer gleichen Vereinen gebildet wird.
Also die Situation kommt ja auch deshalb zustande. Also Geld schießt Tore ist ja auch mal so eine Sache, die auch schon in zig Studien untersucht wurde. Mal stimmt es nicht, je nachdem, wie viele Jahre man untersucht und welche Ligen gerade man untersucht. Aber tendenziell ist es ja so, Geld hilft schon. Also man kann Geld auch verbrennen. Das funktioniert. Das haben auch einige Vereine schon gezeigt. Und es gibt auch genug Vereine, die können mit wenig Geld viel machen. Auf Dauer ist es aber schwierig. Und
Absolut.
jetzt ist es ja so, dass die nationalen Ligen, die werden ja eigentlich im Grunde gestört, diese hohen Champions League-Gelder. Sie haben die ja angesprochen. Und naja, wenn Borussia Dortmund geht davon aus, dass sie jedes Jahr immer mindestens unter die ersten vier kommen, dann hat das ja auch seinen Grund, weil die ja mit Geld zugeschüttet werden von den Champions League-Geldern, die die anderen eben halt nicht haben. Ne? Und beim FC
Richtig.
Bayern ist es ja so ähnlich. Ne? Und wie stehen Sie zu so einem Ansatz, dass man sagen würde, naja, die Champions League Gelder, ich glaube, Startgeld gibt schon mal 20, 30 Millionen schon mal, nur dass man irgendwie anfängt da, man die vielleicht verteilt auch auf Vereine, die nicht in der Champions League spielen, also die nicht unter den ersten vier sind, oder würden Sie sagen, nee, das wäre zu kommunistisch oder sowas, so ein Ansatz?
Das kommt letztendlich darauf an, was das Ziel ist. Denn sowohl für die Vereine als auch die DFL, als auch natürlich dann für uns Fans. Wenn wir den Top-Vereinen, ich mache es ganz plakativ, Geld wegnehmen und das eben gleich verteilter oder gleichmäßiger verteilen, dann bedeutet das eben, dass Spitzenvereine Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig sich nicht mehr mit so guten Spielern verstärken können. Dadurch sinkt deren Wettbewerbsfähigkeit, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit insbesondere, würde natürlich die Wettbewerbsausgeglichenheit in der Bundesliga stärken. Deswegen stehe ich persönlich, und das zeigen auch Studien eben zur Wettbewerbsausgeglichenheit in der Bundesliga, dem positiv gegenüber. Man muss natürlich immer berücksichtigen, dass eben dadurch die internationale Wettbewerbsfähigkeit sehr wahrscheinlich sinken würde.
Na gut, ich meine, das wäre sicherlich eine Sache, die könnte man dann darüber lösen oder versuchen zu lösen, muss man ja sagen, dass man es international macht. Ne? Also ich sehe den Punkt auch, den Sie gerade gesagt haben, das macht eigentlich keinen Sinn, dass wir das national machen, aber wir machen ja vieles national, was andere nicht machen. aber ich, nee, ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Aber wenn man das jetzt beispielsweise über alle internationalen Ligen ziehen würde, ne, dann hätte man ja sozusagen diesen Nachteil bei den Spitzenvereinen, hätte man dann in allen Ligen. Aber das müsste man ja erstmal entscheiden und ich glaube, da wird es dann scheitern, glaube ich. Ne?
Ein anderer Ansatz ist natürlich, dass man mehr Spannungsmomente durch den Wettbewerb selber, also durch das Format des Wettbewerbs, generiert. Das wird eben auch in dem gerade von Ihnen genannten Artikel in der Skiamus deutlich, dass eben Playoff-Spiele, Abstiegsbereich haben wir das ja bereits mit der Relegation, aber Playoff-Spiele natürlich für mehr Spannungsmomente sorgen. Es gibt generell mehr Spiele, was natürlich auch die Vermarktung wieder steigern würde. Und vielleicht kriegen wir dann eben darüber hinaus eben dann auch andere Meister, wenn sich eben mehr Vereine für diese Playoffs qualifizieren können. Und dann ein Spiel in diesem Do-or-Die-Format eben darüber entscheidet, ob man weiterkommt oder nicht, weil einzelne Spiele, das zeigt ja auch der FC Bayern München, kann natürlich auch der FC Bayern mal vergeigen.
Ja, genau. Also ich bin, habe das früher immer auch als sportlich unfair gesehen, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, wenn wir jetzt so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ja spielen, die haben immer eine gewisse Vorrunde, ne? Und dann geht's los, wobei das auch ein kompakter Zeitraum von 4 Wochen ist, aber das finden wir ja alle gut und spannend, ne? Und so sollte man das nicht auch mal in der Bundesliga dann machen, ne? Muss man nur drüber reden, weil sie sagten, auf der FC Bayern kann man ein Spiel verlieren, dann dürfen es vielleicht maximal zwei Spiele sein, hin und zurück und oder am besten wäre es vielleicht nur ein Spiel und man macht das
Genau,
kompakt irgendwo in Berlin oder sowas, ne? So als
ja.
Event vielleicht in 2, 3 Wochen oder so, ne?
Genau. Also ne, auch das wäre eben ein Format, was man dann sehr stark von der NFL adaptieren würde. Weil die NFL das eben ja schon seit vielen Jahrzehnten praktiziert und genau dieser Form.
Ja, soweit ich das so richtig sehe, ist in der NFL ja so, dass der ja sozusagen die Clubs ja Eigentümer sind im Grunde genommen dieser Liga und das wäre dann eine Tochtergesellschaft, wenn man das so formal sieht, die aber im Grunde genommen sehr sehr stark ja im Grunde genommen fast alles bestimmt, was da abläuft. Ne? Dann haben wir ja auch den DFB oder beziehungsweise die DFL für den Profitum. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ja, da gibt es jemanden und die machen das, aber im Grunde bestimmen doch die Vereine, was da abläuft, in irgendwelchen Mitgliederversammlungen, wo die Entscheidungen getroffen werden, die gehen mal so aus. Ich komme jetzt mal auf diese 50 plus 1 Regel zu sprechen. Das ist sehr demokratisch, aber ist das vielleicht ein Element, wo man sagen müsste, das muss man vielleicht auch mal ein bisschen ändern und etwas zentraler machen, oder würden Sie sowas nicht anfassen wollen?
Ja, schwierig. Also da die 50 plus 1 Regel ist natürlich ein Merkmal, dass es nur so in dieser Form in der Bundesliga gibt, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen europäischen Top-Ligen. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man sich die vergangenen vier Meistervereine anguckt, ne, dann waren eben zwei Vereine davon 50, also Vereine, die sich innerhalb der 50 plus 1 Regel bewegt haben und zwei Vereine, die sich außerhalb der 50 plus 1 Regel mit dieser Sonderregel eben beschäftigt haben. Das war eben Borussia Dortmund und Bayern München, die eben dazu gehören. Und die anderen zwei Vereine sind Wolfsburg und Leverkusen. Und das zeigt eben auch, dass diese Ausnahmesituation der 50 plus 1 Regel schon auch deutliche Wettbewerbsvorteile mit sich bringt. Inwieweit man die zentral besprechen und ändern kann, muss dann natürlich auch muss dann die DFL bzw. die Vereine untereinander entscheiden. Ich persönlich bin eigentlich ein Freund der DFL. So wie sie abläuft, weil sie eben basisdemokratisch ist. Die Vereine bilden ein gemeinsames Gremium für die Durchführung und die Vermarktung des Wettbewerbs und auch die Steuerung der Wettbewerbsausgeglichenheit. Das demokratischer geht es für mich schon fast nicht mehr. Deswegen sollte die DFL in dieser Form auch beibehalten werden. Inwieweit man dann die DFL untergliedert in eine erste und zweite Liga DFL, ist dann mit Sicherheit auch eine spannende Zukunftsdiskussion, die ja durch den möglichen Investoreinstieg dann auch nochmal forciert wurde.
Also die 50 plus 1 Regel nochmal für alle, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören. Da hat eben der Verein die Mehrheit, immer gesicherte Mehrheit an der jeweiligen Kapitalgesellschaft, Profitum. Ne? Und sowas gibt es in anderen Ländern nicht, wo beispielsweise dann ein Scheich oder wer auch immer, ne, dann hier einfach mal so ein Profiverein kaufen kann, wenn er das nötige Kleingeld dazu hat. Ne? Also das ist übrigens der Florian Oldenburg, der war auch schon bei uns in der Reihe, der hat ja promoviert in dem Bereich und der hat ja die Ligen miteinander verglichen. Nun ist es relativ schwierig, das zu vergleichen, weil wie gesagt, die anderen Ligen haben es nicht, aber es ist durchaus so latent rausgekommen, dass die 50 plus 1 Regel eigentlich eher ein wettbewerbsförderndes Element ist, jetzt im Vergleich zu den anderen Ligen. Also von daher würden wir es vielleicht nicht abschaffen. Ich wollte noch auf dieses Basisdemokratische vielleicht zum Schluss zu sprechen kommen. Das hatten Sie ja gerade erwähnt. Ich würde das genauso sehen. Nun ist es ja so, wenn wir jetzt beispielsweise mal an die FIFA denken oder auch an die UEFA, aber ich muss mal bei der FIFA vielleicht bleiben, da läuft es ja auch ganz basisdemokratisch ab. Also jedes Land, was in der FIFA ist, und das sind, glaube ich, fast alle, eine Stimme. Und dann stimmen die basisdemokratisch ab, weil vielleicht wir als Europäer das Ergebnis vielleicht nicht so als demokratisch ansehen, was denn dabei rauskommt. Wie stehen Sie denn dazu? Würden Sie sagen, das lassen wir mal auch basisdemokratisch, oder würde man sagen, nee, das muss man mal irgendwie gewichten? Solche Vorschläge gibt es ja, die Länder, die größer sind, die haben dann mehr Stimmen als die, die kleiner sind. Und würden Sie sowas befürworten?
Man macht sich natürlich sehr angreifbar, wenn man auch wirklich jeden kleinen Inselstaat, und so ist es ja bei den pazifischen oder auch karibischen Inselstaaten, die eben eine Stimme haben, macht man sich natürlich sehr angreifbar, weil für die Verbände, für die Personen natürlich auch einzelne Millionen Unterstützungen, ich will jetzt gar nicht von Korruption sprechen, sondern auch teilweise ist es ja so, dass da die FIFA Fußballplätze bauen lässt zur Unterstützung des Fußballwesens, was ja auch erstmal ein positiver Effekt ist. Aber für die hat natürlich so ein einzelner Fußballplatz eine viel größere Bedeutung als in einem 80-Millionen-Land wie bei uns. Grundsätzlich ist auch da natürlich die Basisdemokratie wertzuschätzen. Gleichwohl muss man natürlich überlegen, über welche Entscheidungen man spricht. Also wenn man über stark kommerzielle Entscheidungen spricht, ist natürlich zu hinterfragen, ob so ein kleiner Inselstaat dann auch mit darüber abstimmen sollte, auch vor allem mit dem gleichen Stimmenanteil, wie das eben große Nationen haben. Zumindest Eine Möglichkeit wäre, dass man mehr Entscheidungen auch an das FIFA-Board abgibt, also an das Regelboard. Also da sind ja vier Vertreter der FIFA drin und eben auch aus den vier britischen Verbänden, die ja einzelne Nationalverbände bilden. England, Wales, Schottland und dann auch Nordirland dürfte dann einer sein. Vierter ist gar nicht vor Augen. Und da könnte man natürlich auch Entscheidungen treffen. Das wäre dann natürlich auch eine gewisse Demokratie, weil England eben auch oder Großbritannien eben als Mutterland des Fußballs gilt. Also es ist mit Sicherheit eine spannende Diskussion, wie man das in Zukunft haben möchte. Man macht sich auf jeden Fall halt sehr stark angreifbar als FIFA.
Ja gut, Herr Buchartz, dann sind wir insoweit am Ende unserer heutigen Folge. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen. Ich glaube, insbesondere der letzte Punkt nochmal für alle aktiven Studierenden, da kann man noch gut Abschlussarbeiten dann schreiben.
Sehr
Ja,
gerne.
dann danke ich Ihnen fürs Mitmachen, Herr Buchartz, und sage alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.